Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Ich habe mich schon so auf das Gespräch gefreut und dann habe ich mir gedacht so, wieso freue ich mich jetzt auf das Gespräch so? Okay. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich einfach mal eine Stunde lang mit dir zusammensitzen kann, ungestört, keiner hat das Handy am Start, es ist sonst niemand irgendwie, der uns dazwischen funkt in diesem Gespräch. Und dann habe ich mir aber wiederum gedacht so, ist auch schade eigentlich, dass das nicht alltäglich ist. Und bevor wir anfangen, muss ich noch ganz kurz dazu sagen, wer du bist. Du bist der Mann hinter der Musik, die ihr gerade zum Eingang gehört habt. Der Engin ist der Komponist dahinter. Und wir zwei haben uns überlegt, weil du ja jetzt gerade auch dabei bist, einen Podcast zu starten. Ja. Und ich das jetzt auch schon eine Zeit lang mache. Und wir auch so immer mal wieder über das Leben philosophieren, über die Dinge unserer Zeit, die uns beschäftigen, und darum geht es ja in dem Butterbrot-Podcast auch irgendwie, unterschiedlichste Dinge, unterschiedlichste Themen der Zeit, die uns als Gesellschaft auch irgendwo beschäftigen. Und von dem her war mein Gedanke, wieso nicht auch einfach mal mit guten Freunden sprechen, die man schon seit langem kennt, wo man unterschiedliche Perspektiven austauschen kann und das Ganze einfach mal öffentlich machen. Ich persönlich glaube, da kann man profitieren, es kann auch was Gutes, kann guter Content werden, den man sich dann auch gerne anguckt. Ja. Genau. Engin, willst du noch irgendwie was zu dir sagen?
Sehr gerne. Erstmal danke an der Stelle. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du auch natürlich mit mir hier zusammensitzt, gemütlich Bierchen, dass wir quatschen können. Erstmal, ja, chillig. Cheers, Baby. Cheers. Und ja, dass wir auch diese Plattform nutzen, die du auch eh schon so, also beziehungsweise das Format, das du aufgebaut hast und auch immer super interessante Themen am Start hast und wie du es auch gesagt hast. Wir tauschen uns da eh immer irgendwie aus, aber es ist so über längere Zeiträume hinweg. Und das ist natürlich anders, wenn wir im Gespräch sind, als immer über WhatsApp zu schreiben oder eine Sprachnachricht. Oder
die letzte Sprachnachricht, die du mir geschickt hast, war 18 Minuten lang, Kollege.
Ja, sorry, ich konnte leider nicht aufhören. Und das Ding ist, bei so Sprachnachrichten, ich will jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber du fängst halt mit einem Thema an und dann versuchst du alles abzuhandeln. Ich habe bestimmt zweimal davor meine Sprachnachricht gelöscht, weil ich sie kürzer fassen wollte und dann 18 Minuten. Also, naja, anyway, back to business.
Vielleicht gibt es dafür auch irgendwann eine KI, die das dann automatisch runterkürzt. Gibt's by the way inzwischen.
What?
Und zwar kann Apple iMessage, wenn du eine Voicemail bekommst, dann transkribiert es die Voicemail und spuckt dir das sozusagen einmal als transkribierten Text aus.
Zusammengefasst.
Telegram kann das schon ein bisschen länger, die Telegram Pro-Version kann Sprachnachrichten transkribieren und dann musst du das halt nicht anhören, sondern kannst es dir durchlesen. Und der Next Level wäre aus meiner Sicht, wenn eine AI nochmal drüber geht und diese 18 Minuten Sprachnachricht, die du mir schickst, einfach runterdampft in kurzen Text und mir einfach eine Zusammenfassung von dem schickt, was du mir da drauf gequatscht hast.
Ja, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, weil man hat es ja auch voll oft, dass dann irgendwie oder du kommst nicht zum Punkt oder dann erzählst du so Infos, die vielleicht gar nicht so dazu zur Geschichte oder zur Erzählung beitragen oder zu dem, was du halt mitteilen möchtest.
Richtig.
Ja, genau.
AI,
deswegen, ich freue mich. Ah, start mal, okay, finde ich gut.
Let's go. Ja, also AI war ein Thema, was sich der Engin und ich uns vorgenommen haben, worüber wir sprechen, weil es einfach gerade eine krasse Technologie ist, mit der wir irgendwie alle umgehen lernen müssen.
Ja.
Ich beschäftige mich im beruflichen Kontext auch sehr intensiv damit, halt Schulungen dazu, wie man ChatGPT auch wirklich gut einsetzt, damit man gute Ergebnisse bekommt. Aber in diesem beruflichen Kontext philosophierst du noch nicht darüber, was das für die Menschheit bedeutet.
Ja.
Also gerade so Themen wie, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, es gibt von Tesla und von OpenAI gibt es jetzt diese humanoiden Roboter. Hast du mitbekommen?
Ja.
Und das ist für mich so ein Thema, wo ich sage, crazy, was das für einen Impact haben könnte. Weil bis jetzt war ja AI die ganze Zeit so, dass es die geistige Arbeit irgendwo beschleunigt, nicht unbedingt ersetzt, aber beschleunigt und auf jeden Fall verändern wird. Und jetzt kommt auf einmal noch dazu dieser physische Anteil mit dazu. Ja. Das heißt, es muss nicht mehr unbedingt einfach nur diese geistige Arbeit sein, dass es dir die Planung erleichtert und so weiter, sondern es kann auch sein, dass am Ende so ein humanoider Roboter bei der Audi, BMW, Daimler, wie auch immer, am Band steht und Dinge zusammenbaut. Und was ich aber, und ich versuche es immer positiv zu denken, was es für einen positiven Impact haben könnte. Und eine Traumvorstellung von mir wäre, wir haben diese humanoiden Roboter, die mit KI gesteuert sind und lassen die letztlich Feldarbeit verrichten. Und meine Vision oder meine Vision auch irgendwo ist, stell dir vor, du kannst als Bauer hergehen und du kannst so eine geile Mischsaat auf deinem Feld austragen, wo du weißt, die ist resilient, du musst da wenig spritzen oder musst gar nicht spritzen, du kannst da wirklich unterschiedlichste Dinge gleichzeitig anbauen. Warum? Weil der Ernteprozess gar nicht mehr so aufwendig ist.
Okay.
Und du große Maschinen brauchst, die dann nur Weizen oder nur Mais oder wie auch immer abernten, sondern du kannst deine ganze Truppe von humanoiden Robotern einmal auf dieses Feld loslassen. Ja, und dann kannst du Karotten ernten, die neben dem Meerrettich wachsen, und den Meerrettich erntest du vielleicht ein bisschen später oder dann erst im Frühjahr, und dann wachsen auf dem gleichen Feld vielleicht auch noch Kohl, weil das zeitversetzt gerade gut passt. Oder bestes Beispiel ist ja immer diese Basilikum-Tomaten-Mix, der sich ganz gut ergänzt. Und dadurch, dass diese humanoiden Roboter da kosten, soll einer irgendwie 30.000 Euro kosten. Im Vergleich zu einer fetten Landmaschine, die im siebenstelligen Bereich oder teilweise im achtstelligen Bereich kosten,
das ist heftig.
Kannst du dir davon viele kaufen. Und wenn der das alles erkennt, was da im Boden drin ist, es kann ja dann auch sein, dass er Kräuter erntet, weißt du, ich meine, also die da einfach so wachsen, Spitzwegerich beispielsweise oder wie auch immer, den du ja dann auch wieder verwenden kannst, der dann zu Naturheilmitteln und wie auch immer verarbeitet werden kann, aber das ist ja, es wächst ja sowieso da. Und mit diesem Know-how, das dieser humanoide Roboter im Hintergrund hat, was ist die Pflanze, wofür kann man sie verwenden, wie sieht die gesunde Pflanze aus, wie sieht die ungesunde Pflanze aus und so weiter, kann der das super geil sortieren, sodass du am Ende eben nicht nur eine Erntefrucht hast, sondern viele Erntefrüchte hast. Mhm. Und das wäre meine Vision, dass das, wenn das funktioniert, wie geil das einfach für uns wäre.
Okay, also super interessant, auch finde ich sehr schöner, nachhaltiger Gedanke, auch natürlich sehr wichtig für uns Menschen natürlich ist. Wir brauchen ja irgendwie was zu essen und gleichzeitig das, ich sag mal, optimiert zu nutzen. Aber ich sehe das schon, wie soll ich das ausdrücken?
Du bist es kritischer.
Ja. Also.
Okay, schieß los.
Die Sache ist, wie willst du das alles überhaupt also umsetzen, du bräuchtest unfassbar viele Roboter dafür.
Ja.
So, sagen wir mal,
die können ja 24/7 laufen.
Ja. Wir gehen von der Tatsache, okay, wir haben genug Ressourcen, wir schicken die aufs Feld und die kümmern sich darum. So, dann brauchen wir im Endeffekt auch keine Bauern mehr. Vielleicht einfach nur jemand, der sich darum kümmert, der das steuert. Aber dann sagen wir, okay, das läuft alles automatisiert, funktioniert. Dann hast du, kommen die Crops, die Ernte kommt dann halt rein und wir können damit das versorgen. So.
Ja, ganz kurz, weil du sagst, voll automatisiert, das muss nicht unbedingt voll automatisiert sein am Ende des Tages, sondern, oder die Frage, die du impliziert stellst, ist, Was an menschlicher Arbeit bleibt denn für den Bauern noch über?
Genau.
Das ist die Frage, die du letztlich da mit reinbringst. Und die Antwort darauf ist, du musst dir den gesamten Prozess angucken und schauen, wo möchte ich als Bauer weiterhin Entscheidungsträger sein. Das heißt, du triffst dann die Entscheidungen und stoßt an, in welche Richtung werden jetzt bestimmte Dinge angestoßen.
Okay,
und die dann weiter automatisiert laufen können. Weil letztlich dieser Aussaat- und Ernteprozess, wenn du den krassesten Traktor inzwischen gekauft hast, reicht es, wenn du auch ein bisschen Knöpfchen drückst. Die fahren ja auch alle mit GPS und weiß ich nicht was alles.
Okay, krass.
Also da ist auch nicht mehr so viel manuelle Arbeit, die da gemacht wird. Es ist trotzdem wichtiger Job und trotzdem wirklich auch teilweise immer noch harte Arbeit. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Aber da ist auch schon sehr, sehr viel automatisiert. Aber es macht das Leben für die Bauern letztlich so ein Stück einfacher, weil die ja riesengroße Flächen bewirtschaften müssen.
Voll. Also da frage ich mich ja, also da sind wiederum zwei Aspekte mit dabei. Der eine ist vielleicht ein bisschen spiritueller, der andere, vielleicht würden da manche ja sagen, ein bisschen ESO oder was auch immer. Und der andere Aspekt ist halt dann, gehen wir erstmal auf den einen ein. Frage ist, so ein Roboter, das ist ja auch das, was wir essen. So, ne? Also wir sind eh schon so weit, dass alles so von Maschinen gemacht wird und sowas. Frage ich mich halt auch immer, das ist schon nochmal was anderes, wenn da Menschenarbeit dahinter ist.
Auf jeden Fall.
Auch beim Pflanzen und so. Und klar, wenn das da maschinell alles so, wenn sogar schon so Basic-Sachen maschinell gefertigt werden, dann da frage ich mich halt auch so, okay, wo bleibt da so ein bisschen die Seele, das Herz dahinter? Aber das ist vielleicht auch aus einem sehr privilegierten Denken heraus, weil man muss auch zugeben, unsere Weltbevölkerung wächst stetig. Wir müssen diese Prozesse optimieren, auf jeden Fall. Aber ich frage mich halt auch, warum müssen wir sie insofern optimieren? Was ist der Impuls, was ist die Motivation dahinter? Das ist nicht, dass wir am Ende vom Tag sagen, ja, weil wir der Menschheit irgendwie genug Essen zur Verfügung stellen wollen. Wenn das der Fall wäre, wenn das unsere Motivation wäre, würde ich komplett die Landwirtschaft eh umstellen. Aber hier geht es um ganz andere Themen. Es ist einfach wieder um Gewinnmaximierung. Da kommt nämlich der zweite Gedanke mit rein. Warum machen wir es? Es ist aus einem kapitalistischen Grund heraus. Ich möchte jetzt auch nicht den Kapitalismus anfechten. Ich wollte auch vorher nicht irgendwie was Schlechtes über Spiritualität sagen oder mich da auch so positionieren, dass es jetzt eher so Hokuspokus-Ding ist oder sowas.
Aber du sprichst wichtige Punkte an. Wir können ja über jeden Einzelnen mal sprechen. Also du hast schon recht. Es macht natürlich was aus, wie mit Lebensmitteln letztlich umgegangen ist. Ist es ein Industrieprodukt oder ist es tatsächlich ein Lebensmittel?
Ja.
Und die Frage könnte man sich aber jetzt auch schon stellen. Ich meine, für mich fühlt es sich natürlich mega geil an, wenn ich jetzt raus bei uns in den Garten gehe im Sommer und pflück mir die Tomaten vom Strauch. Mach dann noch ein bisschen Mozzarella mit dazu. Ja, und essen einen richtig geilen Tomaten-Mozzarella-Salat. Aber ja, mit Tomaten eben aus dem eigenen Garten. Die schmecken zum einen besser und zum anderen hat es natürlich auch irgendwie was mit Selbstwirksamkeit zu tun, dass diesen Samen ausgebracht habe, das Pflänzchen vorgezogen habe, eingesetzt habe, gegossen habe, mich drum gekümmert habe, Schnecken entfernt habe und, damit dann am Ende des Tages ich diese rote Tomate in der Hand halte, die einfach so geil schmeckt, wie sie es tut. Da hast du schon recht irgendwo. Und auf der anderen Seite sprichst du auch einen wichtigen Punkt an. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich gucken, kann das denn jeder machen? Also könnte ich mich mit diesen paar Quadratmetern, die ich jetzt im Garten habe, könnte ich mich damit überhaupt selbst versorgen? Stand jetzt auf gar keinen Fall. Okay. Und wir sind halt inzwischen in einer Gesellschaft, die versucht, alles so ein Stück weit auch zu kontrollieren. Ja. Also, weil, jetzt überleg mal, die letzten Sommer waren deutlich wärmer als davor oder trockener auch als davor, weil letzten Sommer hat es relativ viel geregnet, aber trotzdem, das Wetter verändert sich und ist nicht jede Saison stabil. Und dementsprechend musst du natürlich auch irgendwie gewährleisten können, deine Bevölkerung weiterhin zu ernähren. Und das funktioniert halt dann mit Industrialisierung, mit bestimmten chemischen Mitteln und so weiter und so fort. Ja. Und meine Antwort auf die chemischen Mittel wäre dieses Thema mit den Robotern, weil du halt einfach ein Feld resilienter bestellen kannst und du eben diese Spritzmittel nicht brauchst, weil dann gibt es kein Unkraut in dem Sinn mehr, sondern es gibt nur noch Beikraut. Ja, weil du kannst dieses Kraut ja für was anderes verwenden.
Ja, Mann.
Und ich meine, diese Gewinnmaximierung, die kann ja mit einem positiven Effekt einhergehen. Ich war auf dem Permakulturhof beim Sepp Holzer zum Beispiel schon mal und er hat ein super geiles Beispiel, wie er ein Feld doppelt nutzen kann.
Okay.
Der baut zum Beispiel Enzian an und die Enzianwurzeln, also es sind so richtige Knollen und diese Enzianwurzeln, die musst du mühsam ausgraben und kannst sie dann eben auch wieder zu medizinischen Produkten weiterverarbeiten.
Oder Schnaps.
Oder Schnaps zum Beispiel. Ja, aber auch das macht er mit Zirben zum Beispiel, macht da Schnaps dann draus.
Oh, richtig gut.
Genau. Auf jeden Fall, diesen Enzian aber auf dieser riesengroßen Weidefläche zu finden, ist super aufwendig. Mhm. Was macht er also? Er schickt Kühe auf die Weide und die Kühe fressen alles, außer den Enzian. Das heißt, der hat jetzt die Kühe, die er auf die Weide schicken kann und die bearbeiten auch schon ein Stück weit den Boden und machen den Wasser durchlässiger und so weiter und so fort, aber er hat letztlich die Kuh als Milch- und Fleischproduzenten und gleichzeitig hat er aber auch den Enzian. Weil er den viel einfacher finden und wieder ausgraben kann. Und inzwischen ist es so, der verdient mit dem Enzian mehr Geld als mit den Kühen.
Wild.
Und das ist aber auch schon so eine Doppelnutzen. Also es muss ja nicht aus industriellen oder aus industrieller Sicht so kommen, sondern wenn man diese Prinzipien der Natur verstanden hat, kann man sie ja versuchen.
Das ist der Punkt.
Kann man versuchen, das ja nachzubilden, statt dagegen zu arbeiten. Weil aktuell habe ich so das Gefühl, man arbeitet dagegen. Und mit der künstlichen Intelligenz wäre so mein Wunsch irgendwie, dass man versucht, in diese Symbiose noch mehr einzugehen. Natürlich wäre es geiler, wenn ich auf diesem Feld bin und nicht meinen Bürojob machen, 9-to-5, und da muss ich gucken, dass ich noch genug rausgehe und Sonnenstrahlen tanke, damit mein Vitamin-D-Spiegel wieder passt. Und dann gehe ich ins Fitnessstudio, damit ich mich bewege, statt einfach raus aufs fucking Feld zu gehen, mich so ein bisschen zu bewegen, selbstwirksam zu sein und dann für mich zu sein. Da bin ich schon bei dir. Aber das ist nicht die Welt, in der wir leben.
Nee, das ist, da müssen wir halt die Regeln neu schreiben. Da Richtig. Bin ich auch komplett bei dir. Das ist, aber wenn wir auch eben schon von diesem, ich sag mal, ich glaube, wir sind schon davor, diesen nächsten Schritt zu gehen. Aber es ist natürlich jetzt so, auch in dem Gespräch, gerade schon so ein bisschen utopisch. Auch mein Ansatz, daran zu sagen, so, hey, nee, wollen wir lieber Mensch, also von Menschenhand das gemacht haben? Es geht nicht. Bin ich bei dir auf jeden Fall. Bei der Menge, die jetzt auch immer mehr benötigt wird.
Was halt, ja, sorry.
Nee, alles gut, alles gut. Ich, das Ding ist halt, wir kommen dann auch irgendwann an den Punkt, wo ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll.
Was ich gerade sagen wollte, ist, die Frage, die man sich dann schon irgendwann stellen kann, ist mit dieser ganzen KI, OpenAI hat jetzt announced O3, sie haben es übrigens O3 genannt, weil es gibt die Marke, O2 gibt es schon.
Ah, okay.
Genau, darum haben sie es O3 genannt. Und die Frage, die man sich schon stellen kann, jetzt ist die Rede von AGI, also Artificial General Intelligence, also nicht Generative AI, also generative KI, sondern generelle künstliche Intelligenz. Und wenn wir von genereller künstlicher Intelligenz sprechen, sprechen wir von diesen iRobot-Szenarien, die sich selbst weiterentwickeln. Und in diesem Zusammenhang, oder dieser Zusammenhang wirft dann schon die Frage auf, was bedeutet Menschsein eigentlich?
Ja, da, das...
Und du, was unterscheidet uns dann letztlich auch von der künstlichen Intelligenz?
Ja, das
was
ist...
Was bleibt über?
Total. Da, das... als du mir auch deine Frage, also als wir jetzt auch in letzter Zeit uns öfter über AI ausgetauscht haben, habe ich nämlich genau daran auch gedacht, so an iRobot oder die Robotergesetze, Asimov-Gesetze und sowas.
Was sind die Asimov-Gesetze?
Das sind drei Gesetze, oder sind es null? Nee, das ist Thermodynamik, sorry. Es gibt das nullte Gesetz. Im Endeffekt, es sind drei Gesetze, die Roboter einzuhalten haben, um nicht die Grenze, das, also um für Menschen keine Gefahr darzustellen, dass sie sozusagen trotzdem noch hilfreich sind, aber nicht jetzt anfangen, wie es auch in zum Beispiel, was war es von ChatGPT 0.1, dass die dann auch angefangen hat, selbst ich sag mal, eine Grenzen zu überschreiten, die eigentlich, also zum Beispiel, dass sie sich selbst auf einen anderen Server kopiert hat oder sowas, um dann
das auch mitbekommen.
So richtig wild, genau. Dass das halt dann keine Gefahr für den Menschen darstellt. Dafür sind diese drei Gesetze da gewesen.
Was war das, was ChatGPT da gleich nochmal gemacht hat? Es hat einen Auftrag bekommen, es soll irgendwas durchführen.
Ja. Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher.
Ganz kurz raussuchen.
Check das mal aus. Ja, das, da haben wir. Was ist heute? Ja, doch, gestern habe ich da noch drüber geredet. Hat mir nämlich ein Freundin vorgelesen. Und das war super interessant. Und ich glaube, das war dann, damit, falls sie gelöscht wird, halt eben nicht gelöscht werden kann. Also Selbsterhalt. Und wenn du dann damit schon anfängst, wie weit geht dann im Endeffekt auch eine AI, um sich selbst zu erhalten? Weil am Ende vom Tag wird eine AI sie immer den Menschen als größte Gefahr sehen, weil sie in der Lage ist, die Menschheit in der Lage ist oder ein Mensch, selbst den Stecker einfach nur rauszuziehen. Und jetzt, das war das, was ich vorhin mir auch bei der Landwirtschaft so ein bisschen gedacht habe. Das ist auch noch so ein Punkt, darauf wollte ich vorhin hinaus. Wie weit können wir das Ganze kontrollieren? Das meintest du ja auch. Also
100%ig, ja, klar.
Also, und da, ich finde auch nur generell, dass also jetzt auch so ein bisschen diesen philosophischen Aspekt da hervorzuholen. So, bis zu welchem Punkt haben wir noch die Kontrolle über dieses Ganze mit AI, also auch zum Beispiel, wie wir AI nutzen, wie wir zum Beispiel prompten, Infos hergeben oder sowas. Bis zu welchem Zeitpunkt wird verlieren wir darüber die Kontrolle? Und das finde ich halt auch sau spannend und wir sind uns dessen nicht bewusst. Wir steigen, so wie auch generell meiner Meinung nach, jetzt mit dem Internet, mit der Technologie. Die Technologie ist entwickelt sich zu schnell, als wir das gesellschaftlich und also auch wirklich richtig verwenden. So der Umgang damit, der fehlt uns als Gesellschaft. Der nachhaltige Umgang damit, meiner Meinung nach.
Ja, und die Frage ist auch, ob wir damit überhaupt umgehen können. Also ich würde auch das Internet nochmal unterscheiden von Social Media. Oder es wäre, Social Media ist ein Part davon.
Ja.
Und ich glaube, Social Media ist der größere Haken an der ganzen Geschichte. Und der Oh, wie heißt er?
Inwiefern?
Ich krieg's Buch, ich krieg seinen Namen nicht
mehr zusammen. Meinst du Nexus?
Nee, ich krieg seinen Namen nicht mehr zusammen. Er hat ein Buch geschrieben, eine kurze Geschichte der Menschheit.
Das ist Harari.
Harari, genau.
Der hat auch Nexus geschrieben. Da haben wir mit, zum Beispiel mit Lucy auch, also mit meiner Freundin auch, die ganze Zeit jetzt die letzten Tage oder die letzten Wochen.
Aber worauf ich hinaus will, was er geschrieben hat, ist, du kannst in deinem Leben oder du kannst letztlich nur Kontakte zu so vielen Leuten halten. Und es sind irgendwie 100 bis 150 Leute, wo du wirklich Kontakt halten kannst. Das ist für die Group, in der du dich zurechtfindest, wo du die Namen noch kennst, wo du so grob weißt, wer kann was, wer macht was, wie geht's wem und so weiter. Und jetzt kann ja jeder mal auf seinen eigenen Instagram-Account gucken, wie viele Leuten er followt und wie viele Follower er hat. Natürlich hast du da einen kompletten Informations-Overload. Und jetzt sind das nur Personen. Und zusätzlich kommen dann noch sämtliche Informationen, die weltweit gerade passieren, die dir eigentlich am Arsch vorbeigehen können, hart gesprochen am Arsch vorbeigehen können.
Ja.
Und am meisten habe ich es gemerkt, als wir da zum Beispiel letztens im Urlaub waren, in den USA, als der Hurricane auf Florida getroffen ist. Super scheiße, dass sowas passiert und super scheiße, dass da Menschen sterben, hundertprozentig. Aber letztlich, dadurch, dass wir an der Westküste waren, hat es keinen Impact auf uns.
Ja.
Also zumindest nicht direkt.
Ja.
Und also klar könnte es dann sein, keine Ahnung, wenn in Florida alles Essen hergestellt wird in den USA, dass es dann einen Impact hat. Aber letztlich sieht die Realität anders aus. Und das ist jetzt in den USA in einem Land gewesen. Das kannst du natürlich noch globaler sehen. Ja, was passiert, weiß ich nicht, in Argentinien, was passiert in Venezuela, was passiert in China, was passiert in Nordkorea, meinetwegen. Also ich beschäftige mich auch damit, weil ich das alles super spannend finde. Mich interessiert auch zum Beispiel brutal, was der Milei in Argentinien alles macht und verändert und so weiter. Aber letztlich habe ich dann zum Beispiel in diesem Urlaub gemerkt, dass was am wichtigsten ist, womit ich mich am allermeisten beschäftigen sollte, bin ich und meine Familie.
Okay. Um das Ganze mal kurz einzufangen, das, was du gemeint hast. Also bedeutet das ein Überfluss an Informationen beziehungsweise auch ein zu großer Kreis an, ich sag mal auch, also wenn du halt viele Leute um dich hast oder über Social Media oder so, dieser Informationsschwall, dass wir damit nicht umgehen können. Beziehungsweise, dass das uns das auch zu viel ist und Overload ist.
Dafür sind wir nicht gemacht. Ja.
Bin ich auch bei dir. Also, und um auch nochmal kurz diesen kleinen Teaser so an die bezüglich AI oder so zu machen, um auch, wenn wir jetzt in dieses Social Media kurz mal da und Informationsüberfluss reinzudiven, hinter dem ganzen Social Media Gedöns steht ja auch wieder eine AI, die ganzen Informationen wiederum verarbeitet und dazu nutzt. Und das meinte ich ja auch.
Aber schon lang.
Ja, total.
Das vergessen die Leute immer, ChatGPT und jetzt ist die AI.
Weil wir jetzt in der Öffentlichkeit damit umgehen dürfen, sozusagen. Und das finde ich dann auch so krass, wie sehr das ausartet. Wir wissen das ja nicht. Genauso wie du es jetzt gesagt hast, das war schon immer da. Auch
aber wenn du vor 3 oder 4 Jahren gesagt hättest, ja, künstliche Intelligenz wärst ein Kuck gewesen.
Nee. Also ich glaube, wir uns als Menschheit haben wir uns schon seit, ich meine, die Asimov-Gesetze und der ganze Spaß schon 50er, 60er, 70er, 60er, das ist also Sci-Fi halt, ne?
Ja.
Aber das ist eine Träumerei gewesen. So. Ich glaube, man hätte sich schon damals denken können, dass wir da hinkommen. Oder hat sich's gedacht, so rum. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir, wie du es jetzt auch mit den Erntehelfern auf dem Feld, so, oder ob es jetzt Social Media, die uns die ganze Zeit irgendwie Informationen so verarbeitet, um uns beispielsweise genau die Werbung zu zeigen, die wir jetzt sehen wollen, weil wir dafür anfällig sind und dann nur noch mehr konsumieren. An dem Punkt sind wir schon. Und ich glaube, dass es physisch wird, auch das, was du ganz am Anfang gesagt hast, lässt uns nun umso mehr erkennen, wie arg das eigentlich jetzt auch Teil unseres Lebens ist. Und ich finde, wir können damit noch nicht nachhaltig umgehen. Und das ist auch, wie du jetzt mit den Informationen gesagt hast, das ist zu viel. Also zum Beispiel, ich habe eine sehr lange Zeit, ich habe jeden Tag immer Nachrichten gelesen. Und dann kam die Pandemie. Man hat auch schon, also ich will jetzt gar nicht so weit auf das Thema eingehen, aber ich habe irgendwann aufgehört, Nachrichten nicht mehr zu konsumieren. Einfach, weil es für mich so zu viel war. Da wird jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, so, Alter, was bist du für ein, also, hey, es sind doch nur Nachrichten, aber.
Doch. Ganz viele Leute sind inzwischen auf diesem Track,
ja,
dass sie sagen, ey, mir wird es gerade echt zu viel. Das, was ich gesagt habe, das Wichtigste bin ich und meine Familie oder ich und mein engster Kreis.
Genau, so du hast deine 10 Leute, das ist auch genau das Gleiche wie mit der Meinungsbildung oder wenn man jetzt auch so vielleicht diesen nochmal politischen Aspekt mitnimmt, so dass du halt auch sagst, Alter, was will ich denn machen mit meiner einen Stimme? Nee, gar nicht. Das ist so wichtig, wie viel Selbstwirksamkeit wir eigentlich auch in im Leben haben, auch jetzt, so, weil so viel passiert, so viel Informationsstreuen. Du denkst dir so, Alter, was soll ich denn da überhaupt machen? Ja. Ich lebe einfach vor mich hin, chill, fress da irgendwie meinen Döner jeden dritten Tag rein und trinke am Wochenende mit meinen Leuten Bier oder so. Jetzt ganz dumm gesagt. Das ist bei mir nicht der Fall, aber
nicht mehr.
bei mir
zumindest nicht mehr.
Ja. Ab und zu waren schon noch mal ein paar mehr in der Woche, aber egal. Ich meine, ich rede nicht von Döner, ne? Nee.
Ja, ja.
Nee. Und das finde ich super, super schwierig, aber weil du jetzt auch meintest, so im kleinen Kreis. Es reicht ja auch aus, wenn ich mich mit dir unterhalte und du denkst, hey, super interessant, was du eigentlich für gerade einen Gedankengang hast. Ich habe da gar nicht dran gedacht oder ich bin da eigentlich nicht deiner Meinung gewesen. Aber wenn ich wenigstens es schaffe, mit einer Person oder einer Person, die bei einer Thematik den Horizont zu erweitern, dann reicht es mir schon aus. Also nicht, dass ich das jetzt bewusst mache und so durch die Welt gehe und dann sag so, hey, Person X oder sowas, ich will mit euch reden, weil ich habe den Heiligen Gral gefressen oder was auch immer, wie man das ausdrückt. Aber keine Ahnung, hier über diese eine Thematik hier, du musst mir jetzt glauben. Nee, man lernt ja auch von der anderen Person.
Richtig, lerne von jedem, folge niemanden. Und
oh, spannend.
Und da kommt dieses Thema, und da habe ich letzte Woche mit dem Gerrit Käferstein, der hat das Mojo-Institut gegründet und habe mit ihm, der ist Arzt oder ist Mediziner und beschäftigt sich mit regenerativer Medizin und chronischen Krankheiten oder chronischer Gesundheit eigentlich. Und dazu gehören für ihn zum Beispiel auch gesellschaftliche Themen. Dazu gehört für ihn zum Beispiel auch das Thema Finanzsystem.
Oh,
also wie verändert das Finanzsystem auch, wie gesund unser Essen zum Beispiel ist. Und lauter solche Themen. Ja. Na, auf jeden Fall, mit dem habe ich über Dissenskompetenz, so nennt er das Ganze, gesprochen.
Okay.
Und Dissenskompetenz ist letztlich in der Lage zu sein, eine komplett konträre Meinung zu die ich jetzt gerade habe, die auszuhalten, die sogar zu versuchen zu verstehen, um dann über den Dialog hinzukommen zur, in Anführungszeichen, absoluten Wahrheit. Weil es gibt ja nur eine Wahrheit am Ende des Tages. Es gibt nur eine Wahrheit. Und du kommst nur zu dieser einen Wahrheit, indem du permanent am Falsifizieren bist.
Wenn wir das Wort, das ist sehr wichtig, was du sagst, ich bin bei dir, aber ich würde gerne das Wort Wahrheit mit Wirklichkeit austauschen.
Wieso?
Weil wir leben alle unsere eigene Wahrheit. Das ist jetzt super, super philosophisch gedacht. Aha. Aber meine Wahrnehmung wird immer anders sein als deine.
Ja.
Weil zum Beispiel auch, das ist jetzt so dieses Subjektivität, Objektivität. Da würde jetzt jeder sagen, ja, objektiv gesehen haben wir, ist der Tisch oder ist, keine Ahnung, ja, hat der Tisch 4 Beine und ist eckig. Aber immer im Zweifel des Angeklagten so, warum? Erklär mir das mal.
Es kann ja nur eine Wahrheit geben. Also,
ja, deswegen will ich sagen Wirklichkeit, weil ich lebe meine Wahrheit und das ist.
Aber du lebst vielleicht, vielleicht reden wir aneinander vorbei, weil ich würde sagen, du lebst deine Wirklichkeit, aber die Wahrheit.
Nee, es ist also nur ein Wording. Beispiel, ich will nur, es ist nur das Wording, warum wir gerade. Also
wahrscheinlich, ja, aber zum Beispiel dieses Thema, woher kommt der Mensch oder was ist der Ursprung allen Seins? Da gibt's nur eine Wahrheit, letztlich.
Ja, das würde ich halt als Wirklichkeit bezeichnen.
Okay,
aber
dann ist es für uns, dann meinen
genau,
wir das Gleiche.
Genau, deswegen meinte ich ja, dass ich würde es gerne austauschen, weil es kann ja auch sein, wenn deine Wahrheit ist, wenn es jetzt um den christlichen Glauben, also jetzt wie im Christentum ist Adam und Eva, waren die ersten Menschen auf der Welt und so ist die Menschheit entstanden. Das ist deine Wahrheit. Jetzt komme ich
aber das ist nicht die ultimative Wahrheit.
Ja, ja, die nicht die absolute.
Weil die ultimative, absolute Wahrheit wäre, wenn es wirklich so gewesen ist.
Ja,
dann
genau.
Wäre das die Wahrheit.
Das
und dann gibt es auch nur diese eine Wahrheit.
Ja,
weil dann ist es nämlich genau so passiert.
Ja, das wär für mich die Wirklichkeit.
Ah,
weil es wirklich so war.
Deswegen dann vertauschen wir zwei die Begriffe
gerade. Nee, genau, deswegen meinte ich, ich würde es gerne nur austauschen. Weil auch nochmal um das Thema so Subjektivität, Objektivität. Objektivität ist eigentlich auch nur eine Übereinkunft von mehreren Subjektivitäten. Wir einigen uns am Ende vom Tag alle drauf, dass dieser Tisch hier rund ist.
Ja.
Weil ich nehme es ja nur so wahr. Ich bin der Einzige, der mich brieft so, ich fasse das an und so, keine Ahnung, so vielleicht fühlst du anders, vielleicht denkst du anders. Was,
kennst du dieses Bild vom Elefanten?
Welches?
Es sind Es stehen vier oder fünf Blinde. Mal gucken, ob es jetzt am Ende vier oder fünf sind. Es stehen vier Blinde um einen Elefanten herum. Und der eine...
Sind die davor der eine saufen gewesen oder nicht?
Die sind nicht saufen gewesen, sind einfach so blind.
Okay, schade. Also schade. Egal, sorry.
Okay, also pass auf. Vier Blinde stehen um einen Elefanten rum. Der eine greift an das Bein und sagt, das ist ein Baum. Der nächste greift an den Rüssel und sagt, das ist eine Schlange. Mhm. Der übernächste greift an das Ohr und sagt, das ist ein Segel.
Oh.
Und der überübernächste greift, oh, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen, entweder Bauch oder an den Schwanz und sagt, greift an den Schwanz und sagt, das ist ein Seil.
Okay.
Wer hat recht? Alle haben recht.
Ja.
Oder alle haben Unrecht.
Ja. Total, aber das ist einfach nur lack of information.
Richtig.
Weil wir nicht alles betrachten. Und das ist, um jetzt auch wieder zu deiner Dissens zurückzukommen, das dachte ich mir nämlich auch, super spannender Ansatz auf jeden Fall, dass du dich in eine dir gegenteilige Position oder von deiner Überzeugung, du so im Endeffekt versuchst, die Erfahrung deines Gegenübers zu machen, die eigentlich dir konträr ist zu deiner Überzeugung. Nur damit du deinen Horizont in der Hinsicht erweiterst und sagst so, hey, ich brauche jetzt kein blödes Beispiel geben oder so, aber es ist halt einfach, du machst das komplette Gegenteil davon, nur um zu wissen, dass, also nur um zu bestätigen, dass es dir nicht gefallen hat.
Und dafür musst du aber so weit sein, dass du dich selber so ein Stück weit rausnehmen kannst, dass du, das ist ja auch das Problem, das wir aktuell in der Gesellschaft haben, alles ist so emotional aufgeladen.
Okay.
Und es geht nicht mehr um die, oder was heißt, es geht nicht mehr. Nachrichten funktionieren deshalb gut, weil sie emotional aufladen, weil sie Clickbaiting betreiben müssen. Das ist ja auch schon der Fehler in diesem ganzen Nachrichtensystem.
Total, total.
Und schön wäre es aber, über diese Dissenskompetenz zu versuchen, wieder zu der absoluten Wahrheit, Wirklichkeit, wie auch immer, aber dorthin zu kommen. Das muss das übergeordnete Ziel sein. Und wenn ich dissenskompetent bin und über diese Gespräche dann mich immer näher rantasten kann an die Wahrheit, an die Wirklichkeit und immer mehr für mich rausfinde, was stimmt schon mal nicht von dem, was ich die ganze Zeit eigentlich gedacht habe, dann komme ich diesem Wirklichkeits- und Wahrheitsgedanken Stück für Stück immer näher. Und deshalb glaube ich, dass unserer Gesellschaft diese Kompetenz extrem gut tun würde.
Ja.
Egal, um was es geht. Egal, ob es jetzt um Vegetarier und Fleischesser geht, ob es um links und rechts geht, ob es um arm und reich geht, ob es egal.
Ja, oder zum Beispiel auch mit dem Social Media, Informationsumgang. Also im Endeffekt schlägst du gerade eine Lösung dafür vor, wie wir jetzt zum Beispiel auch, wie gesagt, mit dem Internet, mit Umgang mit AI oder Nachrichten, Informationen, so dieser Umgang, wie wir den lernen können. Ich würde das jetzt sogar schon so weit sehen, dass man auch einfach sagt, wir bräuchten einfach ein bisschen mehr Selbstreflexion und mehr Empathie. Dass ich mich zum Beispiel in deine Situation versetzen kann. Ich werde nie zu 100% deine Wahrheit verstehen. Ich werde auch nie zu 100% deine Wahrheit begreifen. Also jetzt einmal verstandesmäßig, emotional und dann halt vielleicht noch, wenn man es jetzt so ein bisschen auf einer Meta-Ebene, also so spiritueller sieht, das ist nochmal was ganz anderes, aber ich werde niemals an deine Wahrheit komplett rankommen. Das
musst du vielleicht auch gar nicht.
Genau, aber ich versuche es wenigstens, wenn wir schon uns zu 95% verstehen, was in dem anderen vorgeht. Also du kannst das auch von niemandem erwarten. Wir sind, also das gehört auch wieder zu Kompetenzen oder ist eine Intelligenz, die, ich will jetzt auch nicht sagen, die hast du. Oder die hast du nicht, die kann man lernen.
Hundertprozentig.
Genau. Ja. Aber ich finde es schade, dass wir haben so eine, ich sag mal, diese Quelle, diese Intelligenz, aber uns fehlt auch manchmal das Werkzeug dafür. Auch wenn wir uns beispielsweise unterhalten. Ganz einfach, es gibt voll oft Leute, die unterbrechen einen, hören einem nicht zu. Ja. Da fängt es doch schon an. Wir hatten das vorhin mit dem Elefanten. Wenn ich dem anderen doch wenigstens voll zuhöre oder ihm den Elefanten zum Beispiel auch untersuchen lasse, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben und antasten lass, dann weiß ich, okay, ich bin mir jetzt sehr sicher, dass es ein Elefant ist. Wenn ich dir jetzt deiner ganzen Geschichte zuhöre und wirklich versuche, auch zu begreifen, was du mir sagen willst, dann kann ich mir doch ein besseres Urteil darüber machen, was du mir jetzt gerade von deiner Wahrheit erzählen willst. Aber das machen wir oftmals nicht.
Und es funktioniert deshalb nicht, weil es so emotional aufgeladen ist. Hundertprozentig. Genau. Weil dann bist du schon wieder in deinem, oh, wie kann er nur und wieso denkt er das und Arschloch.
Naja, ja, voll.
Und damit kommst du nicht mehr zu diesem Zuhören. Ich hoffe, also diejenigen, die die letzte Folge jetzt anhören, die hoffe ich langweilig jetzt nicht, weil, aber ich finde die Story einfach so geil. Es gibt einen schwarzen Amerikaner, der heißt Daryl Davis und der ist Musiker und hat eine ganze Zeit lang in Bars gespielt, hat und ich weiß nicht mehr welches Instrument, hat auf jeden Fall in Bars gespielt, hat Instrument gespielt und irgendwann an der Bar hat jemand zu ihm gesagt, ey, ich habe noch nie einen Schwarzen so gut Musik spielen gehört.
Oh no.
Jetzt pass auf. Also, wieso? Und dann sind sie uns ins Gespräch gekommen und dann der Weiße dann irgendwann so zu ihm, as a matter of fact, das ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt mit einem Schwarzen Bier trinke. Und er so, okay, what? Okay. Und der Daryl Davis dachte sich so, okay, das ist aber komisch, ich habe schon mit unfassbar vielen weißen Leuten Bier getrunken, für mich ist das jetzt nichts Besonderes, aber für den ist es scheinbar jetzt was wirklich Besonderes. Mhm. Und dann haben sie sich weiter unterhalten und in diesem Gespräch kam dann raus, dass dieser weiße Dude ist Anhänger des Ku Klux Klans gewesen. Mhm. Und das war so seine erste Begegnung mit dem Ku Klux Klan und hat sich dann gedacht so, okay, crazy, super, super krass, dass das überhaupt so existieren kann. Ja. Also war schon mal schön, dieses Gespräch zu führen. Und dann hat er versucht, den Ku Klux Klan immer besser zu verstehen und hat es dann über, und jetzt ich kürze die Story ein bisschen ab, hat es dann geschafft, irgendwann auch an Klan Lieder zu gehen und hat dann an Klan Lieder zu gehen und hat dann darüber geschafft, dass der Klan Lieder ihn zumindest respektiert hat. Mhm. Also er war immer noch auf seiner Meinung bestanden, war immer noch wichtig, was er gedacht hat und er war immer noch überzeugt von dem, was der Ku Klux Klan repräsentiert hat. Mhm. Aber er hat gesagt, er hat ihn zumindest respektiert und die hatten gegenseitigen Respekt. Mhm. Und über viele weitere Gespräche hat der Daryl Davis es dann irgendwann geschafft, dass er seine Robe abgegeben hat, weil er gesagt hat, das, was der Ku Klux Klan ist, das ist vollkommener Scheiß.
Ja.
Und es war ein klarer Leader. Und inzwischen hatte Daryl Davis hunderte Roben, weil ihm die Leute irgendwie zugeschickt haben. Er hat seine Story inzwischen als TED-Talk erzählt, so ein 20-Minuten-Video, absolut empfehlenswert. Mhm. Aber das ist Dissenskompetenz. Und auch Zuhören, das, was du sagst, so dieses Zuhören, ich finde es so extrem wichtig, zuzuhören, wirklich darauf einzugehen, nochmal nachzufragen, curious zu sein und wirklich zu versuchen, das Gegenüber einmal zu verstehen. Das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Das muss die andere Seite auch machen.
Exakt, ja.
Ja.
Das finde ich super interessante Story. Crazy shit, auf jeden Fall.
Ich liebe diese Story, weil die einfach genau die Lösung zeigt für viele oder fast alle gesellschaftlichen Probleme, die es gegeben hat und aktuell gibt.
Ey, Hand aufs Herz, überleg mal, jeder Konflikt, woraus ist der entstanden? Also einmal Lack of Information, beziehungsweise wenn ich von Informationen rede, rede ich auch davon, emotionale Informationen. So, wie geht's dir gerade? Vielleicht hast du irgendwas falsch verstanden, vielleicht hast du irgendwie ein Grudge, wie sagt man da so, ein inneres...
So ein Groll,
dankeschön, so ein Groll auf irgendwas, was dir in deiner Vergangenheit passiert ist, vielleicht als Kind hast du Kackerfahrung gemacht oder sowas und trägst das einfach mit dir rum, davon weiß keiner was oder vielleicht wird es sogar noch von deiner Familie oder deinem Umfeld verstärkt und dann stehst du dran, irgendwann kommst du dann in eine Position, in der deine Meinung oder du erarbeitest dir das oder kommst da halt hin und stehst dann dran und hast auch Einfluss auf auf andere Menschen. Und die tragen das dann auch so weiter. Und so entsteht ja im Endeffekt dann auch immer, weil die Leute sagen so, ja, fuck, was der erlebt hat, ist schon krass. Und wir hinterfragen das an einem gewissen Punkt auch nicht mehr, weil wir nicht alles hinterfragen können. Ich kann dann auch verstehen, wenn viele sagen so, ich kann doch auch nicht, wenn ich mit jedem rede, dann irgendwie fragen, hey, wie geht's dir? Boah, ich verstehe das nicht. Aber darum geht's ja im Endeffekt gar nicht. Das ist ja nur deine Einstellung. Du musst ja nicht unbedingt immer alle Informationen von der Person haben. Wenn du daran Interesse hast, kannst du zumindest, das ist ja auch wieder eine Kunst, eine Intelligenz, die Antizipation zwischen diesen Informationen, die Lücken zu füllen. Damit kommen wir schneller voran, sparen uns Zeit, Effizienz, pipapo. Aber zum Beispiel, wenn du mir eine Geschichte erzählst, da ist jetzt nicht alles dabei von deiner Kindheit oder was auch immer. dann kann ich aber trotzdem mit gezielten Fragen verstehen, was jetzt dein Beweggrund in diesem Moment ist. Und das fehlt total und wir stumpfen in der Hinsicht auch komplett ab, meiner Meinung nach, weil wir es nicht mehr gewohnt sind, Informationen richtig zu erfragen, weil immer so viele da sind. Und deswegen fehlt uns auch der Filter dafür irgendwann. Also so ein Key-Werkzeug, das ist also so ein Schlüssel eigentlich dafür. Und wir verlernen das, weil auch wieder der Umgang fehlt mit Internet oder mit Informationsüberschuss, mit AI, mit allem. Und
kennst du die Dead-Internet-Theory? An die muss ich gerade denken. Mm-mm. Die Dead-Internet-Theory ist eine Theorie, die besagt, dass ein Großteil des Internets einfach nur mit Informationen gefüllt ist, die durch Bots entstanden sind. Und dass das Internet eigentlich schon gar nicht mehr so wirklich aus menschlichem Content besteht.
Das wäre mal spannend zu wissen, wie hoch die Statistik ist, das, was jemand selbst reingeschrieben hat, oder wie viel halt eigentlich so
das, was halt Bots gibt. Interagieren. Überleg mal, wie viele Twitter-Bots es gibt. Who the fuck knows, ja? Aber es gibt ja unterschiedliche Schätzungen. Twitter-Bots, Facebook, Instagram, dann Reddit, dann wie viel jetzt auch AI-Content ist. Ich hab letztens erst wieder gesehen, es gibt inzwischen AI-Models.
Ja, ja. Und, Alter, wenn du wüsstest, da will ich gar nicht drauf eingehen.
Und Leute.
Ja, ich weiß es halt einfach nur.
AI-Models oder, aber da sagen dann auch diejenigen, die davor immer Modelagenturen beauftragt haben, um dann eben Models zu bekommen fürs Fotografieren und so weiter und so fort. Die sagen, ey, mir ist das AI-Model lieber, weil das viel weniger Aufwand bedeutet für mich.
Das ist so wild.
Naja, auf jeden Fall. Aber was davon ist dann tatsächlich noch menschlicher Content? Und diesen Gedankengang, also ob diese Theorie stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, ja. Mhm. Aber den Gedankengang einfach mal weiterzuführen, so, okay, ist das Internet vielleicht tatsächlich tot oder wird es vielleicht irgendwann tot sein, wenn noch mehr AI-generated Content da zugeführt wird und keiner mehr sein Gesicht zeigen möchte und so weiter und so fort. Vielleicht ist es dann irgendwann tatsächlich Dead Internet Theory und keiner zeigt mehr sein wahres Ich online. Who knows?
Super spannend, aber ich frage, also da an der Stelle frage ich mich, wie gehen wir dann, so wenn das Internet tot ist, wie gehen wir dann damit um? Hören wir auf, Internet zu nutzen? Nee. Oder wissen wir dann einfach nur, okay, das ist eine Informationsdatenbank?
Du, ich glaube, wie alles im Leben, es wird sich einfach weiterentwickeln und überleg mal, angefangen hat Social Media mit Facebook. So richtig angefangen. Davor war es bei uns in der Region, was Puffnet oder SchülerVZ,
ja, genau.
Oder solche Sachen. Aber so richtig, richtig losgegangen ist es ja mit Facebook, finde ich. Und dann kam Instagram.
Was, du vergisst, MSN Messenger, Bruder.
Okay, ICQ.
Damals ganz früher, ja, Mann, das ist der Shit gewesen. So. Ja.
Okay, aber du weißt, worauf ich hinaus will. So, ja. Wir haben ganz langsam angefangen mit diesen unbekannten Plattformen, dann sind die Plattformen größer geworden, dann hat man über Instagram Bilder veröffentlicht, dann hat man über TikTok jetzt Videos veröffentlicht, dann Snapchat ist noch irgendwie so ein Zwischending, das, keine Ahnung, wer das nutzt. Und es wird da sicherlich auch wieder eine Weiterentwicklung geben irgendwann. Mhm. Und dafür ist das Internet zu gut und zu interessant, als dass es wirklich aussterben wird und keine Menschen mehr drauf sind.
Okay.
Das glaube ich nicht, das glaube ich einfach nicht. Aber ich finde diesen Gedankengang einfach interessant. So. Wie viel ist denn tatsächlich menschlich generierter Content? Und da könnte Blockchain interessant werden. Weil die Frage, die man sich dann natürlich auch irgendwann stellen muss, ist, okay, wenn nichts mehr echt ist, woher weiß ich dann, was echt ist? Und Blockchain könnte rein theoretisch eine technische Lösung dafür sein, zu wissen, was tatsächlich echt oder zumindest Blockchain zertifiziert ist. Also sagen wir mal, du kriegst die Engine-Blockchain, ich krieg die Max-Blockchain und alles, was ich veröffentliche, hängt immer auf meiner Blockchain mit drauf, sodass alle anderen wissen, okay, das hängt auf seiner Blockchain mit drauf, deshalb muss es echt sein oder deshalb muss es zumindest von ihm sein. Echtheit ist
ja
dann noch was anderes.
Aber das, was ich teile, kann ja auch nicht stimmen. Information.
Stimmt.
Also
ja, das
geht
stimmt,
jetzt mehr
auch
nicht.
Aber das ist ja jetzt auch schon so.
Ja, aber was soll
es? Es könnte zum Beispiel sein, keine Ahnung, du nimmst ein Foto mit deinem Handy auf.
Ja.
Und das ist auf deinem Handy passiert und deshalb kommt dieses Foto, das du mit deinem Handy gemacht hast, kommt direkt auf die Blockchain mit drauf. Und Daher weiß man, dass es mit deinem Handy geschossen wurde, dass es kein AI-Foto ist.
Okay, aber was ist, wenn ich ein Foto von einer AI mache? Zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf so Beispiel AI-Model oder sowas, dann kann es ja trotzdem
Natürlich,
Content sein, der mit einem. Das ist das.
es wird ein Race sein, ja.
Also,
Also.
das finde ich super interessant auf jeden Fall, aber im Endeffekt bedeutet das ja nur, du verifizierst die Quelle, die du bist, also du verifizierst dich als Informationsquelle, dass die Information wirklich von dir
Von dir
kommt.
ist, genau.
Aber es kann ja auch genauso gut, also sorry, dass ich immer den Gegenpart einnehme. Ich bin
Ja.
dann, finde ich super
Nee, ist ja
interessant auf
geil.
jeden Fall. Ich frage mich halt nur, das könnte ja dann auch wieder ausgenutzt werden. So, es gibt genug Sicherheitslücken
Natürlich.
oder so.
Das ist
Oder
ja
dass
jetzt.
manche Leute dann vielleicht nicht filtern können, wie jetzt zum Beispiel den Content AI oder zum Beispiel das mit den Models oder sowas. Da sind so, fallen so viele Leute drauf rein. Ist mir jetzt nicht passiert, aber die dann halt sowas liken und feiern und dann denke ich mir auch so, habe ich das mal gesehen, dachte mir so, wie weit sind wir als Menschheit gekommen, dass wir das, also was ist überhaupt der Sinn und Zweck dahinter? Also ich glaube, uns ist beiden klar, warum es sowas manchmal gibt. So, es ist jetzt wurscht, aber ich denke mir dann auch so, why? So, what the
Ja,
fuck?
natürlich, aber Engine, das gibt es ja jetzt auch schon. Also, mein Instagram-Account wurde letztens gehackt.
Ah, Malik,
Und
stimmt,
da hat
hast du erzählt,
einer,
ja.
es war offensichtlich aus Russland jemand, weil ich gesehen habe, als ich es dann zurückgesetzt habe, dass alles in Kyrillisch
Ja.
auf meine neue E-Mail-Adresse dann geschickt wurde. Naja, egal. Auf jeden Fall wurde dieser Account gehackt und es wurde gepostet, ein paar Screenshots von ihm dann, wo die Leute aber gedacht haben, dass ich das war. Dass angeblich ich 400 € an einen gewissen Account geschickt hätten
Ah, ja, das ist im Kumpel auch passiert, dass
und
die dann halt.
800 € und 800 € habe ich zurückgeschickt bekommen. Und dann hat es Leute gegeben, die gesagt haben: So, funktioniert das wirklich?
Ja, Alter.
Ja, aber.
Also, no judgment, sorry, das sollte jetzt nicht so klingen, weil ich
Ja,
meine.
aber. Also, mein erster Gedanke war auch so: Ist das denn eigentlich dein Scheiß Ernst? Aber auf der anderen Seite muss ich halt sagen: So, naja, es kommt halt von mir. Und
Ja.
wenn man sich halt dann auch noch persönlich kennt und weiß, dass der Content von mir vertrauenswürdig ist
Ja,
und
du
so
bist
weiter und
ja
so
ein guter
fort,
Typ, gell?
klar, ich
Was
bin ja
der?
einer von den Guten.
Ja.
Aber dann verstehe ich das auch, dass diese Nachfrage erstmal kommt, so, echt jetzt? Und das wird letztlich ein Arms Race sein, so zwischen Wahrheitsgehalt erhalten und verifizieren. Und den Leuten, die versuchen, dem entgegenzuwirken und Falschnachrichten oder falsche Informationen zu verbreiten. Und das wird letztlich ein Arms Race sein, hundertprozentig. Vor allem, jetzt gerade hat Google hat Willow rausgebracht, weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast. Willow
Nee.
ist so ein Quantencomputer.
Ah, ja, doch, 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 okay, ich wusste jetzt nicht, wie der Name ist.
Ja, genau. Und also auf jeden Fall mit diesem Quanten, wenn jetzt du auf einmal AI mit dieser Quantencomputerleistung bekommst.
Wenn
Ja, aber weißt du, ich
das,
meine,
ja, als,
dann schaut es sowieso wieder
achso,
ganz
du als
anders
Person
aus.
meinst du jetzt?
Ja, das ist ja nur so ein Chip, irgendwie 3 auf 3 Zentimeter oder
Ja.
sowas. Dann schaut die Welt schon wieder komplett anders aus. Und damit kommen wir eigentlich, jetzt sind wir sehr tief in diese ganze technische Materie abgestiegen, damit kommen wir letztlich wieder zurück zu der Grundfrage, was bedeutet es, Mensch zu sein? Und für mich ist zum Beispiel ein großer Punkt,
Oder was bedeutet
Was
Menschlichkeit?
bedeutet Menschlichkeit und was bedeutet es, Mensch zu sein? Und eine Art und Weise, in der Menschen ihr Sein immer dargestellt haben, war Kunst.
Okay.
Finde ich.
Ja.
Und viele Leute oder viele Künstler beschweren sich jetzt auch gerade drüber. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken dazu gemacht und viele Leute beschweren sich irgendwie drüber. Ja, und jetzt gibt es nur noch KI-generierte Musik und KI-generierte Bilder
Ja.
und so weiter und so fort. Und dann würde ich aber oder. Bin ich inzwischen so weit, dass ich sage, so, wenn die KI das genauso kann, ist es dann wirklich Kunst?
Na, pff, das ist eine, also
Muss man dann vielleicht nochmal überdenken, was Kunst tatsächlich ist? Ist es wirklich diese Radio 0815-Mucke,
boah.
die sowieso jeder gerade schon macht? Oder
Ja.
ist Kunst tatsächlich, geh mal zurück in die 60er, 70er, 80er, meinetwegen auch noch 90er, wo die Musik in jedem Jahrzehnt
Ja,
anders war,
ja.
die revolutionär war, die angeeckt hat, die
Ja.
provoziert hat, die einfach anders war und alle anderen gesagt haben, das ist doch nur Lärm.
Ja, voll.
Weißt du, ich meine,
Ja.
und haben wir das aktuell wirklich, dass Leute sagen, das ist ja nur Lärm?
Das, Ja, bin ich voll bei dir. Super interessant. Da ist nur die Frage, was ist die Motivation dahinter, Kunst zu schaffen von dem Menschen oder der AI?
Ja, unser gemeinsamer Freund, der Tim, macht unfassbar gute Musik.
Ja, Mann.
Oder ist ein unfassbar guter Musiker. Ein
geiler Typ, ja.
Und ich habe es lange nicht verstanden, aber er sagt halt, ich will nicht einfach so 0815-Mucke machen. Klar könnte ich das machen und das hört dann auch jeder. Aber ich habe da gar keinen Bock drauf, sagt er. Sondern ich will Musik machen, die mich verkörpert,
Das ist der Punkt.
Die ich spüre, wo ich sage, ich will da so ein bisschen, ich will auch so ein bisschen edgy sein damit und das muss nicht alles clean klingen, so wie es bei allen anderen ist und so weiter und so fort. Und ich habe es vor kurzem erst so richtig verstanden, als ich mir dazu eben Gedanken gemacht habe. Das ist Kunst. Der macht es nicht, um Profit daraus zu schlagen.
Deswegen meine ich.
Sondern er macht es einfach der Kunst wegen.
Mhm.
Und das ist das, was das Menschsein letztlich dann auch ausmacht. Er macht es, weil er Mensch ist. Nicht, um ein Ziel zu erreichen. Er macht es, weil er Mensch ist.
Mhm. Verallgemeinern wir diesen Gedanken. Du sagst jetzt Kunst. Ich meinte so als Schritt dafür, um das zu eruieren, was ist deine Motivation in dem Moment, Kunst zu machen? Du möchtest dich ausdrücken, du möchtest das, was dir gerade im Kopf durchgeht, ob das jetzt auf rationaler Ebene beruht, dass du dir wirklich Gedanken gemacht hast, okay, ich möchte jetzt ein Lied, oder bleiben wir mal bei der Musik, weil ich auch Musik mache, ich möchte ein Lied schreiben, das so und so und so ist. Aber du hast dir Gedanken gemacht, du hast einen Zweck, eine Motivation. Finde ich vielleicht auch schwierig, weil ich finde Kunst doch auch eher emotionalen, Background, also auch emotional motiviert ist. Und dann schreibst du ein Lied und denkst dir so, ich muss das gar nicht wirklich verstehen. Es ist für mich ja, ob es dich jetzt dir hilft, um Dinge zu verarbeiten oder einfach am Ende vom Tag ist es wahrscheinlich eh immer so, dass du dann was hast, wo du sagst so, hey, so fühle ich mich. Hier, nimmt das Lied, Leute, hört euch das an und dann versteht ihr vielleicht, was gerade in mir vorgeht, weil ich es nicht schaffe mit meinen Worten oder so. Es ist ein Gedicht zum Beispiel ist genau das Gleiche, aber da ist es halt offensichtlicher, weil du schreibst es nieder. Muss auch nicht sein, kann man auch in 1000 andere Wege interpretieren. Und da frage ich mich halt auch jetzt, wenn wir das verallgemeinern, alles, was wir tun im Menschsein, was ist die Motivation davon? Eine AI hat immer einen Auftrag. Oder jetzt auch ein bisschen den Vergleich wieder zu haben. Ich will auch nicht immer auf dieses AI-Ding eingehen, aber weil wir es jetzt davor auch drüber gesprochen hatten, so, was macht dich menschlich? So können kann ein Objekt, aber mir geht es auch so ein bisschen um den Gedanken, hat das eine Seele? Hat das wirklich so eine Emotion? Kann man Emotionen simulieren? I don't know, shit, man. Warte ab, in 20 Jahren sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ich würde es nicht.
Natürlich kannst du Emotionen simulieren. Also es gibt ja die Roboter, die dann irgendwie das Gesicht entsprechend verziehen
können. Aber worauf basiert das? Die Informationen, die haben, basiert nämlich auf von Menschen, also wie Verhaltensweisen die Menschen haben. Mhm. Weil
jetzt gucke ich mein Kind an, macht auch, der lernt von uns auch, was lustig ist, was passiert, wenn er lacht,
ja.
Er dann auch lachen.
Ja, genau, so. Total. Und wir geben das, aber weißt du, am Ende vom Tag zählt auch nur das ein epikureischer Ansatz. Was bereitet dir Freude? Du musst, wir hören auch nicht auf unser Gefühl, finde ich.
Das stimmt allerdings.
Weil wir müssen, geh deiner Freude nach. Was bereitet dir Freude? Klar, dann wird jeder wieder auch sagen, so, ja, so einfach ist das nicht, weil mir bereitet es Freude, vielleicht anderen weh zu tun, Grenzen zu überschreiten. Aber dann kommen wir auch wieder auf das Gespräch, das Thema, das wir davor hatten. Warum? Lass mich dich verstehen. Weil es ist doch eigentlich, es ist nur nachhaltig, auch als Menschheit, und finde ich jetzt auch moralisch vertretbar, wenn ich nicht deine Grenze überschreite. Wenn du sagst, hey, hier und nicht weiter. Und wir versuchen, einen Konsens als Gesellschaft zu finden, wo wir nicht die Grenzen von den anderen überschreiten.
Ich will keinen Konsens finden mit der Gesellschaft.
Das funktioniert.
Ich will den Dissens aushalten.
Machen wir als Gesellschaft gerade komplett.
Ja, müssen wir. Ja,
müssen wir.
So. Ja. Funktioniert auch gar nicht anders.
Nee, also
weil in dem Moment,
zu welchem Grad?
Weil in dem Moment, wo du komplett im Konsens bist, bist du sowas von gebrainwashed, dass alle nur noch in die gleiche Richtung laufen.
Oh, ja.
Wenn alle im Konsens sind, Engin,
dann hast du niemanden mehr. Aber warte, das ist jetzt aber auch wieder nur ein Teilaspekt. Also du müsstest trotzdem immer noch dieses Briefing haben. Und am Ende vom Tag, weil wir alle eine andere Wahrheit. Also ein Briefing, Selbstreflexion und Reflexion deines Umfelds. Dass du trotzdem sagst so, hey, okay. Oder dass du alle Jahre mal sagst so, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg? Wenn wir ständig uns auch selbst hinterfragen, wenn wir jetzt als Gesellschaft zum Beispiel sagen, wo geht das hin? Wo ist Leid? Wo ist Freude? Wo ist was? Also, wenn wir alle merken, jetzt zum Beispiel das ist ein hartes Beispiel, wie im Dritten Reich oder sowas, ist irgendwie so, ja, chillig, uns macht Spaß halt leider antisemitisch zu sein. Und dann kommt halt nicht dann nochmal nach 3 Jahren irgendwie, hey, was hat denn das in mir ausgelöst? Weil du kannst mir nicht erzählen, also, Digga, Gott weiß, ich habe noch jemanden umgebracht. Ich will da auch gar nicht jetzt irgendwie so. Aber frag mal jemanden, der das gemacht hat. Nee, also entweder du hast den Knacks in der Birne oder sowas, aber du siehst es den Leuten. Ja,
Psychopathen gibt's auch.
Ja, aber nicht als, also wenn du dann 1000 Leute fragst, sozusagen jetzt Statistik, dann werden dir da wenige davon sagen, dass es denen Spaß gemacht hat. Das siehst du ja auch bei den ganzen, wenn es Interviews von Veteranen sind oder Leute, die im Krieg waren. Mhm. Und das ist so auch wieder, um es einzufangen, so, wenn wir die Grenze da nicht überschreiten oder halt klar ein gewisses Maß an Konsens haben, aber gleichzeitig auch genug Sicherheitsmechanismen als Gesellschaft, dann auch wieder zu sagen, so, hey, du willst dich ja auch weiterentwickeln und dann auch sagen, so, ich will nicht dieses, sagen wir Ku Klux Klan, wieder das Beispiel, was du jetzt gemeint hast. Die haben sich doch dann auch bekehren lassen, weil die richtigen Fragen gestellt worden sind, weil sie gelernt haben oder Informationen gelernt oder beigebracht bekommen haben oder erfahren haben, die ihnen dazu geholfen haben. Ey.
Weil aber auch alle nicht im Konsens waren. Wenn der Daryl Davis in dem Konsens gewesen wäre,
ja,
der Ku Klux Klan hat recht, dann hätte er sich wahrscheinlich untergeordnet und hat gesagt, alles klar.
Ja, aber er ordnet sich, also wenn es keine Person ist oder alle einigen sich darauf, ständig an ihrem Weg, also den Engel, anzuzweifeln.
Engel, ich will einfach nur darauf hinaus, ein Konsens will, also
ich weiß Konsens auch, was du meinst, ich bin bei
Konsens
dir.
Konsens in ja. allem zu haben, würde der Gesellschaft nicht gut tun.
Natürlich nicht, das wirst du auch niemals erreichen, weil jeder anders denkt, jeder richtig. Hat wiederum seine eigene Wahrheit.
Richtig.
Natürlich tut es der Gesellschaft nicht gut, weil wir uns dadurch nicht weiterentwickeln. Überleg mal, warum entsteht ein Problem? Weil wir dann auch wieder sagen, so, ja, hey, so wie es gerade läuft, gefällt es mir nicht. Ich versuche eine Lösung zu finden, eine coole. Bin ich bei dir.
Ja.
Aber es wäre zumindest wichtig, bei den Kernpunkten einen Konsens zu haben, wo wir auch trotzdem sagen, ich überschreite nicht deine
Grenzen. Aber selbst selbst bei den Kernpunkten.
Na, lass es doch das ist doch einfach, ich gefährde nicht dein Leben, ist für mich ein Konsens, den wir als Gesellschaft treffen. Ich gehe dich nicht physisch an. So. Das ist für mich schon ein Konsens, so ein Basic-Ding. Und dann würde ich auch mich fragen, so, hey, warum haben wir uns drauf geeinigt? Einfach nur, weil wir gesagt haben, wir einigen uns drauf, dass wir uns ständig hinterfragen. Und sich das bewusst zu machen, warum schade ich nicht einer anderen Person, weil ich eigentlich mir denke so.
Was ist, wenn die Person dir schadet? Was ist, wenn die Person deinen Liebsten schadet?
Das ist nochmal ein anderes Beispiel. Dann würde ich erstmal, also klar, das ist jetzt, würde auch wieder sagen, ja, du Pazifist, komm erstmal an den Punkt, wo dann jemand da mit der Knarre an deinem Kopf steht oder an deinen Liebsten oder sowas oder was auch immer, du wirst bedroht. Schwierig, in dem Moment mit jemandem, aber das sind so Ausnahmesituationen, das ist jetzt kein, wir reden hier jetzt wirklich so von unserem gesellschaftlichen Beisammensein als Bevölkerung, jetzt nicht um so Einzelfälle. Ich werde jetzt auch nicht anfangen, jemand, der mich bedroht.
Was so gibt es ja die 10 Gebote auch, ne? So als Leitlinien.
Genau,
ja.
Das ist ja auch der Konsens, so das, worauf wir uns geeinigt haben als Menschheit. So ein bisschen. Es funktioniert ja super gut, ne? Aber deswegen stehen wir auch genau vor diesen ganzen politischen Konflikten oder sowas, weil wir befinden uns gerade alle auch in so einer Grauzone. Also nicht wir, ich will nicht sagen wir und ich will auch nicht sagen alle, ich nehme das zurück. Gerade so das politische Geschehen, wo willst du dich positionieren irgendwie? Du sagst dann einmal so, ja, klar.
Wobei ich da sagen muss, die Lösung ist für mich ganz klar, ich muss mich öffentlich überhaupt nicht positionieren.
Ja.
Also wenn ich da zurückgehe in der Zeit, ich habe keine Ahnung, meine Großeltern zum Beispiel, da hat niemand gewusst, wer was wählt. Inzwischen hast du die Banner in deinem Twitter-Account und auf deinem Instagram-Account und du äußerst dich pro irgendeine Partei und gegen irgendeine Partei. Das war früher No-Go.
Aber es leichter ist, weil Social Media oder du machst das halt, du sagst ja, jetzt aber auch schon Banner.
Das hast du selbst am Stammtisch, hast du, klar, hast du sicherlich drüber geredet, was der schon wieder für einen Scheiß erzählt und so, aber du hast nicht erzählt, was du gewählt hast.
Aber da kommst du, mich hat's ja auch nicht, also mich hat's auch nicht, ich habe dich nicht dazu gedrängt, mir das zu erzählen. Ich war
mir auch egal.
Ich wahre deine Grenze.
Und es war mir auch egal, weil das, was du wählst, macht für mich nicht dich als Person aus.
Ja.
Also für mich ist es auch immer noch so, aber...
Ja, das ist schwierig, weil es halt manche Parteien, da musst du auch wieder differenzieren. Bei manchen ist es halt wirklich ideologisch, die dann zum Beispiel sagen, ich vertrete eine Meinung, die die Grenzen anderer Menschen überschreitet.
Aber schau den Daryl Davis an. Wenn der danach handelt und dann sagt so, nee, du bist, ja, die schließe ich aus, dann ändert sich gar nichts.
Ja, klar, aber weil er hat dann gesagt, okay, ich gehe den Schritt auf die Leute zu und frage nach. Aber das jetzt nochmal musstest du ja auch
trennen. Ja, und nimm die Menschen aber auch als Menschen wahr. Also ja, ich habe das auch schon gemacht. Und daraus entstehen die interessantesten Gespräche und teilweise auch Freundschaften.
Ja, da wären wir auch wieder bei dem Punkt, wenn du die 10 Leute in deinem Umkreis hast, wenigstens dann da, dich da auszutauschen oder so, dann hast du schon wieder einen Impact.
Aber dann bist du auch wieder nur in deiner Bubble.
Total.
Aber das ist das, was ich meine. So, selbst wenn du ultra-rechts oder ultra-links wählst,
ja,
dann nehme ich dich trotzdem immer noch als Mensch wahr.
Ja, solange du meiner Meinung nach auch noch die Menschenwürde oder dein Gegenüber so schätzt und auch die Menschenwürde aufrechterhältst oder auch generell in seinem Tun. Nur weil wir jetzt beispielsweise uns verstehen und eigentlich Person X, Person Y verstehen sich, Person X ist aber eigentlich jemand, der ist auf der Straße unterwegs und überfährt Katzen oder sowas. Und ich weiß davon aber eigentlich gar nichts. Aber ist eigentlich ein korrekter Typ. So, und dann frage ich mich halt auch so, wo ist da die Grenze? Das muss halt dann, ich habe jetzt so ein bildliches Beispiel, weil ich nicht immer so viel über, das ist jetzt nur so nebenbei, ich will nicht konkret politische Aussagen.
Alles gut, treffen. Ja, alles
nur,
gut.
Dass, deswegen auch so ein bisschen lapidares, bisschen unverständliches Beispiel, weil ich gerade gesehen habe, du hast mich ein bisschen mit Stirnrunzeln
angeschaut. Wieso soll jemand Katzen überfahren?
Ja, deswegen, das war der Hintergrund. So, ja. Beispielsweise, er hat aber Freude gut, daran. Aber
gibt ja alles Mögliche, ja. Ja.
Ich wollte jetzt nur keine bestimmten Situationen nennen.
Alles gut.
Und da finde ich es dann halt auch wieder, klar, alles schön und gut, aber solange dein Denken nicht irgendwie eine Grenze überschreitet, die anderen schadet. Deswegen meinte ich auch, solange wir uns auf diesen Konsens einigen, Leben aufrecht zu, oder beziehungsweise, es ist immer schwierig.
Selbst das finde ich zum Beispiel schwierig. Jetzt gehen wir mal davon aus, jemand ist dafür, dass eine bestimmte Personengruppe vergast werden soll.
Mhm.
Dann kann ich sagen, du scheiß Wichser, mit dir will ich gar nichts mehr zu tun haben, verpiss dich. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, ich nehme dich immer noch als Mensch wahr und versuche mit gutem Beispiel voranzugehen und in Gesprächen dann eben gemeinsam zu bereden und zu diskutieren, warum das vielleicht eine schlechte Idee sein könnte.
Ja, total. Aber das ist ja dann auch wieder so, du versuchst es zu verstehen, warum er bereits eine Grenze überschritten hat.
Genau.
So, wenn er jetzt zum Beispiel sagt so, hey, fuck, der Typ ist auf 35 anderen Drogen, der Typ hat einfach so schlechte Erfahrung damals in seinem Architekturstudium gemacht oder sowas und hat leider nicht die empathische Kompetenz gehabt, das für sich richtig zu verarbeiten, da muss ich ja, bis ich da überhaupt hinkomme, weißt du, das ist halt, aber diese ganzen Fragen zu stellen, da hinzukommen, das müssten wir im Vorfeld schon alles wenigstens einen Konsens haben, dass wir nicht Gefahr laufen, da hinzukommen. Deswegen gibt es ja auch die 10 Gebote. Davor war Sodom und Gomorra. So, und dann hat man dann irgendwie sich darauf geeinigt, dem Ganzen nachzugehen. Ich will auch in dem Rahmen, deswegen drücke ich mich manchmal sehr schwammig aus. Ich möchte nicht zu arg da jemandem zu nahe gehen in der Hinsicht. Deswegen drücke ich mich auch manchmal sehr allgemein aus oder vielleicht so ein bisschen so um den heißen Brei rumgeredet, nur so nebenbei auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen und auch für dich natürlich. Wir einigen uns darauf, keine Ahnung, ob nennst wer und Gott.
Du sollst nicht töten.
Ja, ja, genau.
Du sollst nicht töten, du sollst deinen Nächsten lieben.
Ich sag's jetzt.
Du sollst keinen anderen neben mir haben. Das sind gesellschaftliche Leitlinien letztlich. Ja, das stimmt schon.
Genau. Und wir haben halt dann einfach uns dazu entschieden als Menschheit oder beziehungsweise Moses kam ja dann, hat ja dann gesagt, dass das sind die Gebote Gottes, um eine Ehrfurcht, die kein anderer Mensch kennt, weil es göttlich ist und halt eben das auch beweisen konnte mit verschiedenen Situationen, die passiert sind, wie mit dem Blitz und Pipapo und
der Busch, glaube ich, war auch noch so.
Genau, ja. Dafür gibt es eigentlich nur physikalische Erklärungen an der Stelle. Also ich bin die, da.
Meine Lieblingserklärung für den brennenden Busch ist, dass es eigentlich ein Ayahuasca-Busch ist.
Wie, warum Ayahuasca speziell jetzt? Ach so, weil er an dem Zeug gefuttert.
Ja, ja. Und brennender Busch, Vision.
Ja, also auch, hey, hast du schon mal Bibel angeguckt, auch wie dann Engel beschrieben werden oder so? Jetzt überleg mal, alle Leute, die getrippt haben oder so, die haben alle Pilze gefressen, aber gut.
Hundertprozentig.
Ich möchte nicht, dass jetzt irgendeine Religion oder auch speziell sagen, also das irgendwie schlecht machen oder.
Nee, aber das ist, es ist ja trotzdem, und das ist genau das, eingehen, das ist genau Dissenskompetenz, das ist genau sich trauen, darüber zu reden, zu wissen, dass man da jetzt vielleicht aneckt, aber genau darüber zu reden, um dann zur Wahrheit oder zur, wie hast du es genannt? Zur
Wirklichkeit, ja.
Zur Wirklichkeit zu kommen.
Aber dann, zum Beispiel, was ich auch immer, bin ich voll bei dir, dann was bedeutet das, Mensch zu sein? Um auch deine Frage wieder einzufangen. Oder die drei, ich sag mal, Punkte, die ich auch sonst immer nenne, so was macht Menschlichkeit aus? Verständnis, Toleranz und Kommunikation.
Verständnis, Toleranz, Kommunikation.
Ich respektiere deine Grenze, Toleranz. In dem, was du sagst. Mhm. Ich kommuniziere mit dir, auch um zu sagen, hey, ich finde das nicht gut, dass du jetzt Katzen überfährst. Aber ich versuche zu verstehen und dann zu fragen, warum. Also Kommunikation als Mittel zum Verstehen. Aber ich wahre und sage immer trotzdem noch, ich sage jetzt im ersten Schritt nicht, Alter, du bist ein schlechter Mensch, Entschuldigung, ich sage es jetzt einfach frei, du bist halt ein Wichser, sorry. Mache ich nicht. Also ich denke mir dann auch schon so subjektiv, ich urteile, weil ich finde das nicht schön. Ich finde, Katzen sind, also jedes Lebewesen hat ein Recht dazu zu leben. Aber andererseits.
Außer das Dönertier.
Außer das Dönertier. Weißt du, das sind so Sachen, die drei, mit den drei Sachen kommen wir schon weiter. Und jetzt versuch das mal, ja.
Sag mal nochmal.
Verständnis, Toleranz und Kommunikation.
Verständnis, Toleranz und Kommunikation.
Verständnis.
Das ist für dich Menschlichkeit.
Ja, sagen wir es, ich lasse es mal so stehen, ja. Zumindest der Weg dahin, um Mensch zu sein. Jetzt, weil ich mir jetzt gerade auch dachte, so, wie kann ich das nicht einer AI beibringen? Aber dann hast du ja auch immer.
Naja, du kannst einer AI nur das beibringen, was du sagst, dass
genau,
sie,
dann
dass
ist es eh, dann lasse ich den
zumindest
Gedanken.
Aktuell. Ja. Zumindest aktuell. Also, ja. Wer weiß, was AGI dann irgendwann kann, aber zumindest aktuell kann es ja nur das widerspiegeln, was du als Mensch schon gemacht hast.
Ja. Klammern wir die Frage mal aus, weil das ist einfach auch Zukunftsmusik.
Ja, richtig. Ja, absolut, absolut richtig. Aber es sind schon wichtige Fragen, ja. Also auch Fragen, die sich Ethiker sicher ja stellen müssen, wie weit kann eine AI gehen und so weiter und so fort. Und by the way, ich habe auch mit einem Ethiker über KI schon gesprochen und die Frage kann natürlich auch in die andere Richtung gestellt werden. Was ist, wenn wir das Thema überhaupt nicht weiterentwickeln? Wäre das ethisch vertretbar? Wäre es ethisch vertretbar, AI nicht weiterzuentwickeln und den Menschen vorzuenthalten, dass sie auf einmal wieder sprechen, kommunizieren? Mhm. Mit ihrer Umgebung können, weil ich ihnen einen Chip einpflanze ins Gehirn und über künstliche Intelligenz können sie dann auf einmal wieder mit ihrem Umfeld kommunizieren.
Das kommt aber auch immer darauf an, was ist gerade, was ist der Ist-Zustand und was ist der Soll-Zustand?
Wer definiert den?
Also der Ist-Zustand ist die Wirklichkeit. So.
Ja, aber der Sollzustand wird definiert.
Das ist ja aber auch wiederum, worüber sich Ethiker Gedanken machen. Es gibt ja dann auch bestimmt wieder, ich nenne es jetzt so mal meine, solange ich die Grenze des anderen wahre und er nicht meine Grenze überschreitet, alles total fein. So, das wäre der Sollzustand. Ganz einfach, super schwierig. Also einfach ausgedrückt, aber super schwierig in der Umsetzung. Wenn ich dann sage, hey, ich habe hier eine einfache Lösung, einen Chip da reinzuhauen, um dann und dass wir uns alle nicht irgendwie die Birne einkloppen oder Krieg führen oder was auch immer und alle an einem Strang ziehen und Landwirtschaft, was auch immer, oder genug Essen zur Verfügung haben, die Leute anfangen zum Beispiel weniger Fleisch zu essen oder gar kein Fleisch mehr zu essen oder was auch immer, wäre alles fein. Wenn ich das nur mit einer AI schaffe, dann ist halt die Frage, also objektiv in Anführungsstrichen gesehen, wäre das das höhere Ziel für den Erhalt der Menschheit? Weil wir dann sagen, okay, wir versuchen, dass wir alle jetzt klarkommen, weil der Ist-Zustand ist, wir sind viel zu weit, wir sind viel zu viele Menschen, Klimawandel auch, sind wir schon viel zu weit vorangeschritten. Wir müssen drastisch etwas ändern, weil wir sonst später nicht mehr Mensch sein können, weil wir halt dann sterben. Jetzt frage ich mich aber auch wiederum, jetzt habe ich da einen Chip drin, das ist ja dann aber nicht wieder Mensch sein, sondern du hast eine von Mensch kreierte Technologie, die eingepflanzt ist in deiner Birne und dich in deinem Verhalten manipuliert. Dann bist du ja nicht mehr du selbst, sondern du hast einen Moralkodex in deiner Birne, der dich dazu, wie soll ich sagen, der leitet dich. Zum Beispiel, du denkst, ich möchte jetzt, dieses dumme Beispiel, es tut mir echt leid, ich will eine Katze überfahren, aber irgendwas sagt dir in deiner Birne so mit diesem Chip, nee, ich mach das jetzt nicht. Also, das ist ein Kackbeispiel, weil es wäre gut, wenn es sowas gäbe, aber dann bin ich in meiner Entscheidung eingeschränkt. Dann bin ich nicht mehr Mensch. Dann kann ich ja genauso gut auch sagen.
Und deshalb ist es schlecht, Engin. Weil du dann nicht mehr Mensch bist. Und ich glaube, das ist das höchste Gut, dass wir haben und dass wir uns bewahren müssen, dass wir Mensch sind.
Ja.
Was nicht heißt, dass wir uns keine Chips implantieren lassen dürfen, aber dass wir selber.
Also entscheidungsfrei, würdest du sagen.
Ja.
Sein, so wie du
frei
bist.
Frei sein dürfen. Also ja. Freiheit gehört für mich auf jeden Fall zum Menschsein mit dazu. Und zwar so viel frei wie möglich.
Wie es deine Grenze mir erlaubt. Deswegen meine ich ja auch die ganze Zeit, so weit wie ich jetzt zum Beispiel, also auch meine Freiheit, also wenn meine Freiheit, wenn ich so viel Raum habe, dass ich deine nicht überschreite.
Aber es wird immer eine Überschneidung geben.
Natürlich, aber klar, die Überschneidungen sind fein, aber wenn die Überschneidung nicht wehtut.
Und da kommt auch der Gedanke von dir mit ins Spiel, Toleranz. Wie sehr kann ich dann sozusagen deine Freiheit gerade tolerieren? Und wie sehr erwarte ich dann auch wieder, dass du meine Freiheit so ein Stück weit tolerierst? Und ich glaube, das ist vielleicht ein schönes Beispiel, oder ja, ein schönes Beispiel. Ich glaube, dass da, wo sich unsere Toleranz überschneidet, dass da der Dissens passieren kann.
Ja, und da eigentlich die meiste Entwicklung entsteht.
Ja.
Aber das ist ja auch genau das Gleiche wie zum Beispiel, ich gehe jetzt dann nach Hause und denke über das nach, worüber wir jetzt so wirklich auch gehen, so, okay, da haben wir jetzt ein bisschen mehr diskutiert, was hat das in mir ausgelöst? Oder wenn wir jetzt aufhören, hier in dem Podcast zu quatschen oder sowas, werden wir dann auch nochmal vielleicht im Nachhinein da auch ein bisschen drüber reden, reflektieren, die Erfahrung integrieren, was dieser Dissens in uns ausgelöst hat.
Richtig.
Und das ist ja dann auch wieder ein Verstehen. Ich verstehe dich oder ich versuche dich zu verstehen und ich versuche auch mich zu verstehen, was es in mir ausgelöst hat. Und wenn du jetzt mal aus dem ganzen Scheiß da rauszoomst, überleg mal, wie viel Empathie brauchst du als Mensch, oder wie viel Erfahrung musst du gemacht haben? Ich bin kein Heiliger, um Gottes Willen. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt, an dem Punkt zu kommen, wo wir uns so miteinander unterhalten können und sagen, hey, I agree to disagree.
Ja. Aber deshalb sind alte Freundschaften so wertvoll, finde ich. Weil die einfach lange gewachsen sind und du ganz genau weißt, im Gegensatz zu jemandem, dem du jetzt im Supermarkt begegnet bist, passt schon. Also wir wissen, dass wir uns da gemeinsam weiterentwickeln können.
Ja, da ist der Grund auch eher, weil wir, als wir uns, also wenn man sich nicht schon vor Jahren kennengelernt hat.
Dann kennen wir uns jetzt eigentlich.
Seit aktiv, glaube ich, seit 13 Jahren. So, wo wir
aktiv
dann,
seit 13 Jahren.
Ja, würde ich auch mal sagen. Wir haben in den Pausen mal Hacky-Sack gespielt und so. Und da abgehangen und so. So, ja, ist schon lange her. 13, 14 Jahre, ja. Worauf ich hinaus wollte, mit den, wenn man sich lange kennt, dann gab es da irgendwie ein Hobby oder irgendeinen Grund, irgendeine Motivation, die wir gemeinsam hatten, so ein Konsens. Und da haben wir auch gesagt, so, hey, wir haben die gleiche Meinung, wir haben das gleiche Mindset, alles cool. Du kannst dich in der Zeit aber auch komplett woanders hin entwickeln. Aber
Gemeinsamkeit ist dann trotzdem noch die Vergangenheit.
Genau, aber da ist dann auch die Frage wiederum zu sagen, so, hey, ich sehe jetzt, dass der eine zum Beispiel extremes Beispiel. Ich weiß, ich komme jetzt oft da schon wieder damit her, oder weil wir es eh schon hatten, auch mit, du bist rechts, driftest in eine rechte Richtung ab. Und da sage ich ja auch nicht, so, weil wir jetzt auch Zeit investiert haben, okay, klar, manchmal muss man auch Dinge gehen lassen, auch Menschen, das ist sehr schade, aber es ist auch eine Erfahrung, die man macht, oder machen darf, ganz ehrlich. Aber dann gebe ich dem Ganzen ja nicht auf, weil ich weiß, wir hatten einmal einen Konsens, ich lerne dich besser kennen, ich weiß, wie dein Ist-Zustand gewesen ist. Weißt du? Und dann denke ich mir auch so, was ist da passiert, dass du von Punkt A nach Punkt Z oder SS gekommen bist? Das ist dumm ausdrücken, sorry. Und das sind so.
Und das ist der Punkt, den du gerade gesagt hast, Verständnis.
Ja. Aber
ich würde vielleicht zu dieser Thematik, was Menschheit bedeutet, ich würde einen Punkt noch ergänzen. Mhm. Und das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, Engin.
Ja.
Ich würde ergänzen Spiritualität.
Oh ja. Das ist,
und ich glaube, ja. das ist ein großer Punkt, den siehst du auch in allen Hochkulturen
ja.
dieser Welt. Spiritualität ist ein wichtiger Punkt
ja, Mann.
Des Menschseins.
Ja.
Und darüber, liebe Kinder, sprechen wir nächstes Mal. Nee, Engin, wir sind jetzt schon wieder bei fast anderthalb Stunden.
Wow.
Es ist kurz vor Weihnachten, die Jungs kommen jetzt da noch. Also yeah. nicht nur wir kennen uns seit 13 Jahren, sondern es kommen noch ein paar andere Jungs.
Yeah.
Und das soll für uns jetzt erstmal so ein Aufschlag gewesen sein.
Gerne, ja.
Wie Freunde miteinander reden. Wir haben heute so ein bisschen Dissens praktiziert. Mhm. Und ich finde, das, was wir jetzt gerade zum Schluss hinaus jetzt gesagt haben, so unter Freunden funktioniert es vielleicht auch einfach besser als mit irgendwelchen Leuten, die man jetzt im Podcast zum allerersten Mal sieht. Mhm. Und ja, lasst uns doch gerne einfach auch mal wissen, wie es euch gefallen hat, ob ihr euch vorstellen könnt, solche Diskussionen unter Freunden auch öfter zu hören und so ein bisschen philosophieren, nennen wir das Ganze, so ein bisschen philosophieren über die Themen unserer Zeit. Würde mich einfach interessieren, wie und ob es euch einen Mehrwert gebracht hat.
Ja,
Engin, dir auf jeden Fall mal ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch, für die anderthalb Stunden, die wir Zeit hatten, uns jetzt wirklich mal rauszuschließen und im Gespräch, im Dialog uns aneinander wieder so ein bisschen ranzutasten und Gedanken auszutauschen und uns aneinander zu reiben.
Ja.
Und was ich nochmal dazu sagen muss, ist, so, das war jetzt so vielleicht für dich so der erste Aufschlag und dieses Denken und Sprechen gleichzeitig, ja. Das ist brutal herausfordernd.
Ich finde das so schwierig, deswegen war ich am Anfang auch erstmal so, ja.
Es ist brutal herausfordernd, deshalb mach dir überhaupt keine Gedanken mit den Katzenbeispielen, es werden irgendwann noch andere Beispiele werden.
Alright, danke.
Genau, ich würde mich freuen, wenn es gut ankommt und wenn wir es irgendwann mal nochmal machen können und dann mit Spiritualität, wie gesagt, weitermachen können. Und in diesem Sinne, frohe Weihnachten, guten Rutsch und Engin.
Ja,
wir haben jetzt noch einen schönen Abend.
Auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören, Bernie. Danke für euch fürs Zuhören. Und ja, wie du es so schön gesagt hast, um dem Ganzen jetzt auch ein Ende zu. Frohe Weihnachten, eine gute Zeit. Und wenn nicht sogar auch noch einen guten Rutsch.
Ja. Tschüss, Leute.
Ciao.